Ihr Lieben, ich freue mich heute mit euch zusammen zu sein und diesen Gottesdienst zu feiern an diesem wunderbaren Tag und möchte mit euch ein Stück weit daran anschließen, was wahrscheinlich schon in Vergessenheit geraten ist, weil die Welt so schnell sich dreht und die Zeit dahin rast, was wir vor 14 Tagen, da hatten wir Familiengottesdienst. Man glaubt es kaum und da ging es, erinnert ihr euch, worum es ging? Wow, das Schaf, ja, entweder seid ihr schüchtern oder vergesslich, ich weiß gar nicht. Oder beides zusammen, was auch immer, aber die Dinge gehen schnell vorbei. Das verlorene Schaf, das wiedergefundene Schaf. Und ich möchte ein Stück weit daran anknüpfen heute, weil wir beim letzten Mal viel darüber geredet haben, dass das Schaf wiedergefunden wurde und wie gut das ist und dass Jesus jedem einzelnen Schaf nachgeht. Aber warum ist das eigentlich verloren gegangen, so ein dummes Schaf? Warum geht so ein dummes Schaf verloren? Erinnert euch an Fiona, das einsamste Schaf Großbritanniens, jahrelang da auf der Klippe, ganz alleine. Wie passiert das, dass so ein Schaf verloren geht? Und schlussendlich natürlich dann die Frage, wenn man bei Verirrung ist und dergleichen, wie kommt es eigentlich, dass Menschen sich verirren? Nicht nur äußerlich, da war jetzt gerade so eine Geschichte in Australien, ne, wo so eine junge Backpackerin, eine Frau aus Deutschland sich verirrt hat und Gott sei Dank wiedergefunden wurde, ganz real in diesem Outback da hinten. Aber warum verirren sich Menschen innerlich? Verirren sich, verwirren sich vielleicht sogar auf gewisse Art und Weise. Woher kommt das? Und was kann man dagegen tun? Gerade heute scheint es mir einfacher zu sein, sich in der Vielfalt all der Dinge zu verwirren. Dieses WWW, ne, dieses World Wide Web, scheint mir eher dafür zu stehen für eine Wirrwarrwelt oder eine weltweite Verwirrung oder wie auch immer man das sehen mag. Es ist ja nicht alles klarer geworden dadurch, dass wir so viel wissen oder so viele Dinge aufhäufen. Warum verwirrt sich der Mensch? Warum verirrt sich der Mensch? Warum ist der Navi so oft defekt? Da stellt sich doch die Frage nach unserem inneren Navi. Wie schnell verlässt man sich auf irgendeinen Navi wie einer von den gängigen und dann steht man irgendwo in einer Sackgasse oder auf einer Straße, die gar nicht befahrbar ist, obwohl da steht wunderbar und so weiter. Ist mir auch schon passiert. Vielleicht euch auch. Und worauf verlässt man sich, auf welches Navi? Und ihr seht, ich habe hinter an der Wand, seht ihr, diese zwei Symbole, bekannte Symbole, ein Labyrinth und ein Irrgarten. Das Große ist das Labyrinth, das Kleine ist der Irrgarten. Was ist der Unterschied zwischen beiden? Habt ihr gehört? Der Irrgarten, wie der Name schon sagt, ist ein Ort, wo man sich verirrt. In Sackgassen gerät. Man geht rein und dann ist man plötzlich, ihr seht das, wenn ihr da unten mal so schaut, ihr geht da rein und dann plötzlich steht ihr vor einer Mauer. Es geht nicht weiter. Ihr müsst wieder zurück. Einen neuen Weg versuchen, der womöglich wieder an einer Mauer endet. Das Labyrinth, das große Linke, ihr geht da rein und dann geht man vielleicht große scheinbare Umwege. Aber am Ende kommt man immer zum Ziel. Man muss nur dem Weg folgen, konsequent. Auch wenn es so scheint, dass man sich von der Mitte wegbewegt, man kommt ans Ziel. Das ist der große Unterschied zwischen einem Labyrinth und einem Irrgarten. Und das möchte ich gerne aufnehmen, um uns ein bisschen darauf hinzuweisen, wie das ist mit der Verirrung in einer Welt, in einem Herzen, das wir in uns tragen, das uns manchmal dazu führt, dass wir in Sackgassen geraten. Es gibt Menge Verse der Bibel, die dazu was sagen. Und ich möchte ein paar herausgreifen aus dem Alten Testament. Einfach als Symbol, man könnte so viel mehr dazu sagen. Aber auch um dieses Bild von dem verlorenen Schaf nochmal aufzugreifen. Jesaja 53, das große Kapitel, das über den Messias, wenn man das denn so auslegt, redet. Über den, der kommen soll, der Knecht des Herrn. Wir alle irrten umher wie Schafe. Insofern sind wir alle irgendwo kleine Fionas, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn, auf den kommenden Messias, von dem wir wissen, dass es Jesus Christus ist. Und in den Sprüchen heißt es, manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Oder Sprüche 21, der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft auch, was in seinem Herzen vorgeht. Worte, die uns darauf hinweisen, dass wir uns sehr schnell verirren, wenn wir den richtigen Wegweiser nicht haben. Wenn wir den richtigen Weg nicht einschlagen und eigene Wege gehen, die vielleicht Sackgassen sind. Wege, die sich als Holzwege entpuppen. Wege, die entstehen, weil ich Fehlentscheidungen treffe. Und ich treffe Fehlentscheidungen. Ich blicke auf 60 Jahre meines Lebens zurück und ich habe Fehlentscheidungen getroffen, die ich im Rückblick anders treffen würde. Und das sind gar nicht so wenig. Ich habe auch manche Sachen richtig gemacht, aber viele Fehlentscheidungen. Und wenn du in dein Leben zurückblickst, egal ob es lang oder kurz ist, wirst du, wenn du ehrlich bist, bestimmt hier und da auch einen Punkt treffen, da habe ich eine Fehlentscheidung getroffen. Das hat mich in eine Sackgasse manövriert, aus der ich wieder raus musste. Vielleicht war das gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Wenn man so schön sagt, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Ihr kennt den Spruch. Fehlentscheidungen gehören zu einem Leben dazu. Dass einer lebt, ein ganzes Leben, ohne eine einzige Fehlentscheidung zu treffen, ist schwer vorstellbar. Und damit leben wir. Wir verirren uns. Wir wähnen uns auf dem richtigen Weg, wie es in den Sprüchen heißt. Aber am Ende ist es ein Holzweg, der ins Nichts führt, vielleicht sogar in den Tod. Fehlentscheidungen, wenn du überlegst, warum du in deinem Leben Fehlentscheidungen getroffen hast. Weil du falsche Informationen hattest vielleicht, weil vielleicht eine Furcht in deinem Leben war, weil du vor irgendetwas Angst hattest oder ein Druck auf dich ausgeübt wurde. Wie oft ist das heute so? Du bist verdammt, im wahrsten Sinne des Wortes, Erfolg zu haben. Du musst erfolgreich haben, du musst was darstellen. Du triffst Entscheidungen, die dir dein Herz vielleicht sagt, das sollte ich nicht tun, aber du tust es trotzdem, weil der Druck da ist von außen. Vielleicht hast du gar kein erreichbares Ziel dir vorgesteckt und scheiterst ständig daran und bist frustriert. Vielleicht ist es einfach Anpassung und Vorurteile. Anpassung an eine Welt, die von dir Dinge erwartet, die du eigentlich im Herzen nicht trägst, wo du denkst, ich mag das eigentlich gar nicht. Und trotzdem tust du es, weil Druck von außen kommt. Und bei diesen Fehlentscheidungen, so wie Jesaja es sagt, wir irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben, aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Wir werden schuldig, während wir unsere Fehlentscheidungen treffen. Wir werden schuldig, oft genug an uns selber, an Gott und an anderen, wenn wir uns in Sackgassen verrennen. Und diese Schuld müssen wir loswerden. Mit dieser Schuld können wir nicht wirklich leben. Und deshalb kommt Gott und zeigt uns einen Weg. Wir werden schuldig und möchte drei Dinge. Wenn wir in die Welt sehen, sehen wir das. Drei Dinge, an denen wir hauptsächlich schuldig werden. Das ist erstens ethisch. Wir werden ethisch schuldig. Deshalb kommt Gott und sagt uns, du musst diese Schuld ablegen. Wir werden schuldig, indem unser aufgeblasenes Ego uns leitet oder uns eingeredet wird, du musst dich selbst verwirklichen, auch auf Kosten anderer. Die Menschenwürde in dieser Welt geht flöten an so vielen Stellen. Weil wir Irrwege gehen, weil wir Fehlentscheidungen treffen. Kein einziger Krieg wäre nötig, wenn wir uns nicht in Sackgassen verrennen würden. Wenn nicht, jeder Krieg ist eine Fehlentscheidung. Ethische Verwirrung überall. Sackgassen, Fehlentscheidungen, weil kein klarer Kompass da ist. Wer wird mir auch sagen, was richtig ist? Geistlich Fehlentscheidungen. Geistlich, wenn man sich selbst vergottet. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber Gott prüft, was im Herzen ist. Wenn ich mein eigener Gott sein muss, wenn ich alles in selber produzieren muss, Sinn im Leben und dergleichen, dann habe ich diesen zentralen Fehler gemacht, der mich immer wieder in Sackgassen leitet, weil ich das nicht leisten kann. Ich kann nicht Gott sein. Dazu bin ich nicht geschaffen und ausgerüstet. Ethisch, Verwirrung, moralisch, geistlich und zuletzt perspektivisch, natürlich. Wenn ich keine Perspektive über dieses Leben hinaus habe, dann bin ich unter einem permanenten Glückszwangdruck. Ich muss glücklich sein, und zwar hier und jetzt, weil es gibt nichts anderes. Das heißt, ich werde Entscheidungen treffen, die nur innerweltlich getroffen werden. Ich muss jetzt so viel wie möglich mitnehmen, weil danach kommt nichts mehr. Dieser Glückszwangdruck, wenn du in diese Welt hineinguckst, in der wir leben, ist permanent unterschwellig vorhanden. Und das treibt uns zu Fehlentscheidungen, weil wir nicht perspektivisch denken, sondern unter Druck, unter Zwang. Ethisch geht es den Bach runter, ohne einen klaren Kompass, ohne einen Navi. Geistlich, ohne einen Gott, der mir Sinn und Perspektive gibt, muss ich selber Gott sein. Oder ich muss mir ganz viele kleine Götter machen, die nicht reden, nicht handeln, so wie es im Alten Testament heißt, aber die mir trotzdem irgendeine Illusion von Halt geben, wenn ich keine Perspektive habe über dieses Leben hinaus. Da muss ich halt alles in die Zeit packen, die ich jetzt hier habe, von der ich nicht weiß, wie lange sie dauert. Das treibt mich zu einer Fehlentscheidung nach der anderen. Und diese Welt lebt so. Wer wird mir auf diesem Weg Begleiter sein und mir helfen? Wer ist ein Ortskundiger, der sich auskennt in diesem Leben und mir zeigt, wo geht es lang? Wer wird mein Navigator sein, dass ich mich nicht in einem Irrgarten verirre, sondern vielleicht in einem Labyrinth mich wiederfinde, das zwar scheinbar Umwege macht, aber mich sicher zum Ziel bringt? Auch da weiß die Bibel, Antwort, dafür ist sie im Endeffekt sogar gegeben, schlussendlich. Wieder Jesaja, ich bin der Herr, euer Gott. Ich lehre euch, was gut für euch ist. Und ich zeige euch den Weg, den ihr gehen sollt. Was Jesus selbst im Neuen Testament aufgreift, Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ich zeige euch den Weg. Ich bin der Weg. Ich zeige euch Jesus. Ich führe euch zum Vater. Gott zeigt den Weg. Und wenn wir uns auf diesen Weg verlassen, und das ist ja das Zeugnis des Evangeliums, das ist das Zeugnis der ganzen Bibel, dann mag unser Leben oft wie ein Umweg erscheinen an vielen Punkten, aber er führt sicher zum Ziel und führt uns nicht in Sackgassen. Das Ziel ist der Vater. Der Weg ist Jesus selber. Und wenn wir sehen, was Gott durch Jesaja sagt, ich zeige euch den Weg, ich lehre euch, was gut ist, dann bedeutet das, dass dieses Leben ein Lernen ist. Denn ich lehre euch. Es ist ein Lernen. Das ist das, was Jüngerschaft ist. Ein Jünger oder eine Jüngerin ist ein Lernender. Das bedeutet das Wort. Ein lernender Mensch, der von Jesus lernt. Ich lehre euch, ich muss bereit sein zu lernen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, ich muss bereit sein zu gehen, mich in Bewegung zu setzen. Ich bin Lernender und ich bin Pilger auf dem Weg in die Ewigkeit. Das ist Nachfolge, lernen und gehen, sich bewegen und wachsen, verändert zu werden. Und dann bekomme ich eine Entscheidungsgrundlage für dieses verwirrende Leben, für diese Welt, die so viele falsche Kriterien dir auf den Weg mitgibt. Und diese Entscheidungsgrundlage ist das Leben Jesu, das er vorgelebt hat. Und wenn ich in irgendeine Entscheidungssituation in diesem Leben komme, dann kann ich mich doch fragen, was dient dem Leben? Was dient der Liebe, die Gott ist? Was dient dem Gedeihen, dem Wachstum? Wie man so früher mal vor Zeiten sah, was würde Jesus tun? Da gab es so Armbänder, die kann man sich an die Hand machen, die kann man sich auch an den Fuß machen, die kannst du dir überall hinhängen. Was nützt es, wenn man diese Frage nicht ernst nimmt und danach handelt? Was hat Jesus vorgelebt? Wie hat er entschieden in bestimmten Situationen? Was sagt die Bibel? Dazu muss ich sie natürlich kennen. Da sie aber immer unbekannter wird, fehlt in weiten Teilen der Kompass, der mich durch diese Wirrwarr-Welt hindurchführen kann. Ohne das Wort, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, ein Weg, den ich gehe. Es wird ausgeleuchtet, aber ich muss dieses Wort auch ernst nehmen. Ich bin der Weg. Also haben wir einen Weg, der sicher ans Ziel führt, auch wenn wir manchmal meinen, oh, das ist jetzt ein Umweg, das ist aber ein großer Kreis oder wie auch immer. Mit Jesus kommen wir ans Ziel. Mit der Welt verirren wir uns. und laufen in Sackgassen hinein. Zuletzt ermutigt uns die Bibel, ermutigt uns Gott schlussendlich auch, diesen Weg zu gehen und uns nicht verwirren zu lassen. Hebräer 12, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück. Wir sind vielleicht schon viel weiter als gedacht. Du bist vielleicht schon viel weiter als gedacht. Auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Darauf können wir uns verlassen, auf Jesus zu sehen, der uns Orientierung in diesem ganzen Wirrwarr auch unseres eigenen Lebens geben. Bis zum Ziel. Indem wir auf Jesus sehen, allein, was bedeutet da dieser Jesusblick, der mich bewahrt? Das ist ja ein Blick in beide Richtungen. Ich schaue ihn an und er schaut mich an. Ich lerne von ihm und er kennt mich. Ich bin einfach da und lasse mich ansehen und schaue auf ihn. Das bedeutet, ich nehme mir Zeit dazu. Wer hat heute schon Zeit? Wir leben ja in einer Welt, die vom Glückszwang, Druck geprägt ist. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss mein Glück suchen. Ich muss ganz viele Dinge tun, die mich glücklich machen. Ich kann mir nicht Zeit nehmen, um auf Jesus zu sehen und dass er mich anguckt. Aber es ist auch offensichtlich dieser Blick auf Jesus und sein Blick zu mir, der mich ans Ziel bringt, sicher, so wie es hier heißt. Der Jesusblick bewahrt meinen Glauben und hält mich auf dem Weg. Wir nehmen uns keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir sind viel zu verwirrt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Jetzt gehen wir ganz an den Anfang zurück. Ich scheuche gerade durch die ganze Bibel, nicht wahr? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Tohu wabohu. Ein Durcheinander, ein Wirrwarr. 6 Tage nimmt Gott sich Zeit, um Ordnung in das Wirrwarr zu bringen. 6 Tage lässt er sich Zeit, um das Chaos zu glätten, um in dem Wirrwarr etwas Vernünftiges, Sichtbares, Greifbares, Funktionierendes, Harmonisches zu schaffen, nämlich das, was wir Schöpfung nennen. Er lässt sich 6 Tage Zeit. Er könnte das doch auch schnippschnapp machen. Er ist ja schließlich Gott. Er lässt sich 6 Tage Zeit. Alles hat seine Zeit. Alles hat sein Tempo. Jede Kurve in dem Labyrinth hat ihren Nutzen. Das Ziel, der Sabbat, erreicht Gott auf jeden Fall. Der 7. Tag, der Ruhetag. Jetzt ist alles fertig. Und jetzt überleg mal, wenn Gott das Chaos der Schöpfung in eine Ordnung verwandeln kann und sich dafür Zeit lässt, weil es einfach notwendig ist. Was meinst du, was er mit dem Chaos in dir selber machen kann? Mit dem Wirrwarr in deinem Herzen, in deinen Gedanken, mit dem, was dich oft so verwirrt und durcheinander bringt, mit dem Tohuwabohu in dir. Meinst du nicht, er könnte da auch Ordnung hineinbringen? Er könnte nicht auch Klarheit in dein Leben bringen, wenn er das mit der ganzen Schöpfung schafft? Aber leider keine Zeit. 6 Tage, bist du verrückt? Wo soll ich 6 Tage hernehmen, um mich hinzusetzen, um mich von Jesus ansehen zu lassen und ihn anzusehen? Bist du des Wahnes? Das geht nicht. Na gut, keine 6 Tage. Du bist ja auch nicht die gesamte Schöpfung, du bist ja nur ein Teil der Schöpfung. Sagen wir 6 Stunden. 6 Stunden? Ja gut, 3 Vormittags, 3 Nachmittags. Nimm dir doch einfach mal die Zeit, setz dich hin und höre und lass dich ansehen von Jesus und sieh ihn an. Es ist schier unmöglich, oder? Dass wir uns sagen, ich nehme mir einen Tag, 3 Stunden vormittags, 3 Stunden nachmittags, da gibt es ja sogar Mittagspause zwischen, und lass mich einfach ansehen von Jesus. Sitze da und höre. Und beschäftige mich nicht mit 1000 anderen Sachen und versuche nicht meines Glückes Schmied zu sein und versuche nicht diesen Kriterien der Welt zu folgen, die mich in den Wahnsinn treiben. Versuche nicht, wie es hier heißt, nach links oder rechts zu schauen. Links oder rechts, da ist der Weltmaßstab. Da ist das, was mich unter Druck setzt. Da ist das, was mich zu Fehlentscheidungen führt. Und er sagt, da guck nicht hin. Setz dich hin. Nimm dir statt 6 Tage für die ganze Schöpfung 6 Stunden für dein Leben. 6 Stunden für dein Leben. Ist das zu viel? Ist das eine Zumutung? Ja, für viele schon. Für viele sind 6 Stunden Stille vor Gott eine absolute Zumutung. Es ist unmöglich. Nach spätestens 1 Stunde muss man irgendwas tun. Vor allem, wenn du versuchst, das zu Hause zu machen. Du siehst, es muss noch gespült werden, die Fenster müssen noch geputzt werden. Da ist noch was dreckig und das muss noch gemacht werden. Es gibt ja immer was zu tun, nicht wahr? Es gibt ja immer eine Ablenkung, die mich davon ablenkt, auf Gott zu hören, um mich anschauen zu lassen. Das ist unsere Welt. Uns fehlt die Stille. Uns fehlt die Ordnung. Die ordnende Macht in unserem Leben und in dieser Welt ist Gott. Aber wir hören nicht mehr. Deswegen eine Sackgasse nach der anderen. Warum sich der Mensch verirrt, wie das arme Schaf Fiona? Deshalb, weil er keinen Kompass mehr hat, weil der innere Navi kaputt ist, weil er in Sackgassen hineingerät durch die Fehlentscheidung, die er sich aufdrücken lässt von einem Weltmaßstab, der ihn nirgendwo hinführt und sich nicht die Zeit nimmt, einfach mal zu hören, sich anschauen zu lassen. Herr, hier bin ich. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe keinen Plan. Aber ich weiß, dass du einen hast. Und deshalb bin ich hier. Du schaust mich an und du kennst mich. Mein Herz, mein Leben, meine Fehlentscheidungen, die ich kaum aufschreiben kann, so viele sind es. Und du weißt, jetzt bin ich hier, vielleicht auch aufgrund meiner Fehlentscheidungen. Aber was soll's, du bist Gott. Und du sprichst ein Wort in das Chaos, es werde Licht und dann wird Licht in dir und dann wirst du den Weg sehen, denn sein Wort ist ein Licht auf deinem Weg. Nimm das ernst. Wir müssen nicht in dieser Schleife mitlaufen, die uns immer wieder in Sackgassen führt. Wir können einen Weg gehen, der ans Ziel führt, wenn wir das ernst nehmen. Ich wünsche uns das, dass wir aus der Verirrung, in die wir oft hineinkommen, in eine Klarheit kommen, die Gott uns schenkt. Dass dein Tohu Wabohu geglättet wird, geordnet wird, weil du es zulässt. Weil du ja ein bisschen Zeit nimmst. Und wenn es keine 6 Stunden ist, dann mach 60 Minuten. Gott wartet auf dich. Klopft an die Tür. Bist du zu Hause? Oder sonst wo? Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass du uns Orientierung gibst in unserem Leben, dass du auch dieser Weltorientierung geben möchtest. Und vergib uns, wo wir so selten zu Hause sind, so selten bei uns und deshalb so selten bei dir. Da, wo du anklopfst, da, wo du uns suchst, dass wir uns so wenig Zeit nehmen für dich, weil wir so beschäftigt sind. Dass wir links und rechts schauen und nicht auf dich. Dass wir dich vielleicht gar nicht mehr so recht ernst nehmen, sondern all die anderen Anforderungen bedienen wollen, die die Welt uns gibt und die uns in Sackgassen führt. Ja, du gehst jedem verlorenen Schaf nach, geh auch mir nach, geh auch meinem Bruder, meiner Schwester nach und gib uns die Kraft und den Mut, uns einfach mal hinzusetzen und zu hören, was du denn so zu sagen hast, um dann den Weg zu erkennen, den wir gehen sollen, denn er ist da und die Tür ist offen. Hilf, dass wir das ergreifen, ganz neu. Amen.